Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Das ist der Kompressor-Podcast. Mein Name ist Busat Yam. Kinder spielen im Garten. Ein Haus, ein zufriedenes Ehepaar wird gezeigt. Und nebenan das Konzentrationslager Auschwitz.
Das hier ist die Mauer vom Lager.
Ja, das ist die Lagermauer. Also da haben wir auch noch Wein gepflanzt, damit das zuwächst, damit man das nicht mehr so sieht.
Vielleicht ist ja Esther Siffermann da drüben.
Wer war das nochmal?
Ja, die, für die ich geputzt habe.
The Zone of Interest schildert das Leben der Kommandantenfamilie Höss, aktuell im Kino zu sehen. Und wir haben uns gefragt, wie schaut eigentlich ein Historiker auf diesen Film? Axel Dossmann ist Historiker, lehrt und forscht zur Kultur- und Mediengeschichte des Nationalsozialismus und war mein Gast. Willkommen.
Schönen guten Tag.
Allgemein, wie sehr beruht der Film auf historischen Tatsachen? Vielleicht können Sie das kurz skizzieren. Wann fängt die Fiktion an?
Der Film spielt in der historischen Zeit 1943-44. Und was definitiv verbrieft ist und was jeder, der sich heute die Gedenkstätte Auschwitz ansieht, unmittelbar sehen kann, ist diese unmittelbare Nähe von der Villa Höss und dem Konzentrationslager Auschwitz, dem sogenannten Auschwitz I. Und diese beiden Orte gewissermaßen, an denen der Film seine Fiktion dann aufbaut, die sind verbürgt. Und ebenso hat sich das Team natürlich auch mit den historischen Überlieferungen zu Rudolf Höss, dem Kommandanten des KZ Auschwitz, in dieser Zeit intensiv auseinandergesetzt. Aber ich glaube, und das sage ich auch mir als Historiker, man würde es sich zu leicht und auch falsch machen, wenn wir sagen, es ist eine Verfilmung der historischen Tatsachen. Es ist ein Spielfilm und der will etwas anderes. Und darauf müssen wir, glaube ich, definitiv zu sprechen kommen. Es ist kein Lehrfilm für die Schule, aus dem man jetzt drei Definitionen lernen soll.
Also es ist ein Spielfilm, das erinnert natürlich auch an andere, wie Schindlers Liste oder Das Leben ist schön. Die machen einen betroffen, berühren einen oder machen einen auch fassungslos. Welchen Schrecken deckt denn The Zone of Interest auf? Also welche Gefühle hinterlässt er beim Zuschauer, bei der Zuschauerin?
Ratlosigkeit. Irritation, aber er gibt ihm tatsächlich, und das ist der große Unterschied, kaum eine Chance auf Identifikation. Wir sind das gewohnt, und mit Schindlers Liste geben Sie ein gutes Stichwort, uns in Thematisierung des Holocaust im Medium des Spielfilms zu begeben, indem wir die Chance bekommen, uns mit den Opfern zu identifizieren. Die werden auch so stark charakterisiert, dass wir sehr schnell Mitleid fühlen, dass wir mit ihnen fühlen, dass wir hoffen, dass sie überleben. Und sehr oft erzählen diese Geschichten ja auch tatsächlich eine Geschichte des Überlebens. Und das ist aber leider die Ausnahme der historischen Realität. Und diese übliche Form der Erzählung über den Holocaust verweigert dieser Film radikal. Er setzt sich immer auf Distanz. Er setzt gewissermaßen uns selber auch keine Möglichkeit, uns mal eben mit anderen Personen zu identifizieren, sondern da ist immer diese Distanz über die Beobachtungsperspektive, die der Film anbietet. Fast alle Perspektiven, die der Film anbietet, sind in Halbtotalen aufgenommen. Wir haben fast kein Close-up, bis auf eine Ausnahme. Und das macht den Film sehr besonders und das vergegenwärtigt man auch. Ich hatte manchmal den Eindruck, das ist so ein bisschen wie das epische Theater von Bertolt Brecht. Also eher eine modellhafte Annäherung an eine Geschichte.
Da spielt dann ja auch schon die Frage rein, was der Film will, wenn es keine Identifikation zulässt, wenn sozusagen der Film die Täter begleitet. Also was entsteht dadurch beim Zuschauer für ein Gefühl und vor allem, was ist mit der Perspektive der Millionen Menschen, die im Vernichtungslager ermordet wurden?
Ja, zwei Fragen. Zunächst diese Auseinandersetzung mit dem Rudolf Höss, dem Kommandanten, und seiner Ehefrau, die man ja nicht als Täterin im engeren Sinne ansprechen kann, sondern die ist ganz erkennbar als Nutzerin, als Kollaborateurin, als Mitwisserin, als eine, die die Situation für sich nutzt. Und was wir damit erfahren, ist etwas anderes als das, was sehr viel in den Medien momentan zu stehen ist, nämlich, oh Gott, schaut mal, wie die verdrängen, wie die selber den Massenmord auf der anderen Seite der Mauer verdrängen. Ich glaube, das ist eine Fehlinterpretation, weil verdrängen würde ja heißen, dass die sich für das, was hinter der Mauer passiert, schämen oder dass ihnen das Angst macht. Tatsache ist aber, und das wissen wir aus der historischen Forschung, und da ist Glaser sehr genau und offenbar auch sehr kundig, dass diese Täter, diese Weltanschauungstäter wie ein Rudolf Höss, seit 1922 Mitglied der NSDAP, nichts anderes wollen als genau das, die Vernichtung der europäischen Juden mit allen möglichen Mitteln in der größten Geschwindigkeit. Und das macht es schwer, diesen Film auszuhalten, sich klarzumachen, dass auch im Nationalsozialismus 12-mal Spargelzeit war. So hat es einmal ein Historiker, Detlef Hoffmann, gesagt. Es gibt einen Alltag der Fabrikation der Leichen im KZ Auschwitz. Und das macht der Film mit seinen Mitteln uns deutlich.
Also die Banalität des Bösen spiegelt der Film eventuell an dieser Stelle dann auch. Wie ist das denn dann, wenn es sozusagen nicht um das Verdrängen geht, aber gleichzeitig dieses kalte Familienidyll gezeigt wird? Spielt dann da auch die Frage rein, wie es um das Verdrängen der Deutschen im nationalsozialistischen Alltag steht, also in Bezug auf auch unsere heutige Sicht?
Ja, spielt mit rein. Da ist zum Beispiel der Besuch der Mutter von der Ehefrau von Höss, von Hedwig Höss. Und die ist, erkennt man auch, eine Antisemitin, macht antisemitische Witze, scherzt und ist stolz auf ihre Tochter. Jetzt hast du ja alles gereicht, bist ja auf die Füße gefallen. Alles vor der Haustür, was du dir vorstellen kannst. Und die Haustür, wissen wir gewissermaßen, ist nicht nur Garten mit Swimmingpool, sondern eben tatsächlich auch das KZ Auschwitz. Aber dann reagiert sie anders als die beiden und viele andere Protagonisten, sondern sie merkt, hier findet tatsächlich ein Massenmord statt. Hier stinkt es nach Menschenfleisch. Hier ist ein Tatort und sie reagiert darauf quasi überwältigt und reißt mehr oder weniger wortlos ab. Da wird ein Brief in Szene gesetzt, aber den kriegen wir nicht zu lesen. Wir sehen nur, wie sozusagen die Tochter darauf harsch reagiert und diesen Brief in den Ofen steckt. Also hier ist angedeutet, man kann auch anders auf die Situation reagieren. Also hier reagiert eine Person mit Flucht. Mhm. Und es gibt die dritte Perspektive. Es wird oft behauptet, der Film biete nicht das, was wir manchmal etwas salopp als Opferperspektive nennen. Und das ist falsch, weil es gibt tatsächlich eine einzige Stelle in diesem Film, der über die Geschichte eines Kassibers erzählt, wie mit Hilfe einer jungen polnischen Frau, die den Gefangenen Äpfel versteckt, damit sie etwas besser ernährt sind, ein Kassiber findet. Und in diesem Kassiber, so wird suggeriert, befindet sich der Liedtext eines Liedes. Und dieses Lied wird dann gewissermaßen per Inserts, also nur zum Lesen, in diesen Film eingebaut. Also hier ist tatsächlich quasi eine hoffnungsvolle Stimme aus dem Lager überliefert. Und ich finde es erstaunlich, dass das bislang in der Kulturkritik noch kaum wahrgenommen worden ist. Dabei ist das ein sehr wichtiger Moment.
Trotzdem setzt der Film ja einiges voraus. Der Holocaust wird ja im Prinzip dadurch gezeigt, dass er nicht gezeigt wird. Wie erfährt man denn die Grausamkeit, wenn man nicht weiß, was auf beispielsweise der Tonspur zu hören ist, und sollten auch oder könnten trotzdem auch Schulklassen sich diesen Film dann anschauen?
Ich glaube ja und wäre auch dafür, weil erstens, glaube ich, sollten wir junges Publikum nicht unterschätzen. Das wäre das erste pädagogische Gebot. Sie sind meistens viel klüger als Erwachsene unterstellen. Wenn Sie in unserer Gesellschaft aufwachsen, dann haben Sie schon sehr früh Splitter von dem, was wir den Holocaust nennen, wahrgenommen und gehört. Sie wissen auch, wie man sich moralisch richtig verhalten soll. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Und zu sehen, dass da Kinder mit Goldzähnen spielen, das wird schon eine Fantasie aufmachen. Mhm. Oder zu sehen, dass dort offenbar gewissermaßen Krematorien brennen, Öfen brennen, das bleibt ja nicht unentdeckt. Oder dass sich da eine sehr starke Szene Ingenieure aus Deutschland nach Auschwitz begeben, im Wohnzimmer mit dem Kommandanten sich zusammensetzen und überlegen, wie können wir denn jetzt die Verbrennungsöfen noch optimieren? Wie können wir es schaffen, dass wir diese Öfen in Dauerbetrieb nehmen? Und die reden dann nicht mehr von Menschen, sondern die reden von Entladen und Beladen. Da gebe ich zu, da braucht es vielleicht die eine oder andere Hilfe, damit man das übersetzt in den Prozess der Massentötung. Aber das kann man leisten.
Der Film, der transportiert ja, ich habe nur den Trailer gesehen, das muss ich dazu sagen, aber der transportiert für mich eine unheimliche Kälte und hat mich teilweise auch ein bisschen erinnert, auch wenn das eine andere Zeit war, der Erste Weltkrieg, an das Weiße Band, einfach von der Ästhetik. Die Schauspieler Sandra Hüller und Christian Friede, wie verkörpern sie dieses Nazi-Ehepaar?
Faszinierend, beide. Friedel ist sozusagen der ganz andere Typus als der, den sich viele unter einem Täter, einem Kommandanten eines KZ-Ausschusses vorstellen. Er ist eben wirklich kein Monster. Er ist bieder. Er ist eigentlich total langweilig. Er ist ein Workaholic, würden wir heute sagen. Er macht nichts anderes, als dass sein Lager gut läuft und das heißt sozusagen möglichst viele Menschen zu Tode kommen. Das ist so sein Begehr, aber er kümmert sich auch schon mal irgendwie um Grünpflanzen in dem Lager. Also er ist wirklich ein kleinkrämerischer, aber andererseits auch sehr begabter, fähiger Manager. Und das ist auch eine wichtige Botschaft, die uns Gläser hier mit aufgibt. Er zeigt nämlich, dass der Massenmord an den europäischen Juden das Werk von manchmal sehr intelligenten, zum Teil promovierten, überwiegend Männern waren, die sehr genau wussten, was sie wollten und ihre Fähigkeiten, die sie manchmal auch im Zivilen erworben haben, für das große Ziel einsetzten. Und das schafft der Film. Und mit Blick auf die Hedwig, die kommt auch historisch aus einfachen Verhältnissen, die nutzt die Gunst der Stunde und hat aber moralisch offenbar auch keinerlei Skrupel. Die weiß genau, was hinter dem Zaun passiert. Sie ist die Nutznießerin. Sie bekommt den Pelzmantel der umgebrachten Person. Und sie zeigt sich damit im Spiegel und schaut, ob sie dann gut aussieht oder nicht. Also auch diese Spiegelmetapher ist sehr schön. Hannah Arendt hat mal gesagt, man muss so handeln, dass man sich am Abend noch in den Spiegel, in das eigene Spiegelbild gucken kann. Und Gläser zeigt uns, diese Menschen konnten das. Die hatten keine Skrupel mit dem, was sie tun. Und das ist stark. Das sind große Szenen. Und ich finde, da verdient es noch mehr Aufmerksamkeit.
Sagt der Historiker Axel Dossmann. Ich sprach mit ihm über den Film The Zone of Interest, ein Film des britischen Regisseurs Jonathan Glazer. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Expertise, Ihre Gedanken hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank für Ihre Fragen, danke.
Und für mehr Kompressor-Inhalte abonnieren Sie gerne unseren Podcast.